Wir hören das ja immer wieder, wenn die EZB irgendwie was macht oder auch nicht, ne, gibt es Veränderungen.
Mein Urlaub. Yes, es geht bald los. Und für mich bedeutet das auch in einer Woche vorher immer noch so ein bisschen extra Shopping.
Und wenn ich pünktlich zurückzahle und wenn ich ein langes, gutes Nutzungsprofil über Jahre habe, kann das vielleicht sogar positiv einzahlen in das Thema Bonität. Jeder Fünfte mittlerweile geht nicht mehr in Geschäfte, wenn keine Karte akzeptiert wird.
Schwungmasse, der Finanzheldinnen-Podcast.
Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Es ist Urlaubssaison, auch im Team Finanzheldinnen, und darüber haben Svetlana und ich im heutigen Let's Talk About gesprochen. Wie viel Budget planen wir zusätzlich ein? Wofür geben wir vor der Reise Geld aus und wie haushalten wir vor Ort? Passend dazu spreche ich im Deep Dive mit Ute Stemmler-König von Visa über Giro, Debit und Kreditkarten. Ute verantwortet bei Visa in Zentraleuropa die Geschäftsentwicklung mit Finanzpartnern und teilt in unserem Gespräch Insights über das Zahlungsverhalten in Deutschland und Tipps rund um die Kreditkarte. Von der Auswahl bis zum sicheren Einsatz im Alltag. Svetlana beantwortet abschließend in der Community Corner die Frage, inwiefern sich die Leitzinserhöhung im Juni auf Immobilienkredite auswirken kann. Los geht's, viel Spaß mit der Folge. Let's talk about. Hallo Svetlana.
Hallo Alicia.
Weißt du, was bevorsteht?
Ich ahne, es ist bestimmt was Schönes, oder?
Ja, mein Urlaub. Ich freue mich. Yes, es geht bald los. Und für mich bedeutet das auch in einer Woche vorher immer noch so ein bisschen extra Shopping. Und ja, pass auf, natürlich nur notwendige Sachen. Also für mich notwendig. Weil man zum Beispiel in die Drogerie geht und Sonnencreme kauft. Und Aftersun.
Ist mittlerweile teuer, ne? Also die guten kosten über 10 Euro oder irgendwie so. Ich habe letztens auch.
Ja, 9,99 habe ich auch gekauft. Oh. Also ja, ich mache auch vorher eine kleine Studie, ne? Ich gucke mir dann die Testberichte an und dann gibt's ja auch quasi die No-Name-Marken, die schneiden sehr, sehr gut ab teilweise. Also die kaufe ich ja auch. Und ja, Bodylotion beziehungsweise Aftersun. Aber das bedeutet für mich im Drogerieeinkauf erstmal Geld ausgeben, bevor es dann in den Urlaub geht. Und da gibt man ja dann auch Geld aus. Aber
kann aber auch schön sein im Urlaub.
Ja, das sind schöne Ausgaben. Und worauf ich mich auch freue, nochmal so durch den Buchladen zu stöbern. Mhm. Ich mag das total, vom Urlaub nochmal so ein bisschen zu gucken, was gibt's irgendwie an neuen Büchern. Vielleicht eine Zeitschrift kaufen, sowas kaufe ich ja nie. Wirklich, das ist eine Ausgabe, die habe ich einfach das Jahr über gar nicht. Und für einen Urlaub kaufe ich mir dann vielleicht mal eine Zeitschrift. Das ist so eine richtige Urlaubsausgabe für mich. Und genau, darauf freue ich mich. Das sind jetzt noch so die letzten urlaubsvorbereitenden Maßnahmen. Und da wir ja hier über Geld sprechen, wollte ich mal fragen, wie das bei dir aussieht, wofür du dann vielleicht in Bezug auf Urlaub mehr oder auch weniger Geld ausgibst als sonst.
Also, ich plane zuzüglich der Kosten für meinen Urlaub, also für Unterbringung, Anreise und so weiter, plane ich meistens schon immer noch mal ein Viertel davon zusätzlich mit ein. Also daher plane ich mehr Urlaubsgeld, als ich es jetzt erst einmal für die Bezahlung des Urlaubs einbrauche. Einfach aus dem Grund, weil ich liebe es zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich sehr oft auch im Urlaub shoppen, weil es ist da oft einfach schön ist. Also ich bin gar nicht diejenige, die jetzt groß jetzt hier permanent in Hamburg unterwegs ist oder so. Das ist gar nicht so meins, aber im Urlaub liebe ich das. Oder ich liebe es halt auch, gerne im Urlaub irgendwie essen zu gehen, so ein bisschen, ja, so die kulinarische Seite des Landes, des Ortes, der Gegend irgendwie zu
erkunden. Auf Märkte zu gehen.
Auch auf das, genau. Ja. Auch hier da flexibel zu sein, ne, das auszuprobieren. Und ich habe früher die Erfahrung gemacht, dass das oft mein Urlaubsbudget total gecrashed hat. Dass ich eigentlich, ich habe dann mit dem kalkuliert, ne, was der Urlaub kostet und Unterbringung und Anreise. Und dann wird man, ich will es jetzt gar nicht sagen, verführt. Mittlerweile ist es so, wo ich sage, das ist so für mich das Land kennenlernen, ne? So ein bisschen das erlebbar machen, ein bisschen greifbar machen. Und seitdem ich das mit einkalkuliere, geht es mir viel besser. Und wenn ich manchmal kann es ja auch sein, dass du sehr günstig unterwegs bist oder es ist nicht so deins, du findest da nicht sowas. Ja, umso geiler, dann geht man noch mit dem Puffer, kommt man dann wieder und kann nochmal sagen, oh, ich fahre nochmal ein Wochenende weg. So.
Ach, schön.
Super. Ja. Aber da plane ich also sozusagen für, ich sag mal, für die Lebeausgaben, für die Lebezeiten vor Ort, plane ich einfach nochmal wirklich genügend Puffer ein. Und du?
Ja, auch, wobei es ein bisschen darauf ankommt, wo ich hinreise. Also es gibt ja auch Länder, wo jetzt gerade die Lebenshaltungskosten ja deutlich günstiger sind als hier in Deutschland. Also da macht ja Einkaufen richtig Spaß, also jetzt nicht shoppingmäßig, sondern Lebensmitteleinkauf, weil das alles viel günstiger ist und auch noch richtig gut schmeckt. Oder auch essen gehen, also jetzt gerade in den südostasiatischen Ländern, ja, da ist das Essen gehen wirklich deutlich günstiger als hier. Mhm. Und natürlich, wenn ich in Italien, Spanien, Frankreich Urlaub mache, dann sind wir da auf einem ähnlichen Level oder es ist auch teurer. Also deswegen, da kommt es ein bisschen drauf an, wo man hinreist. Und dafür, ja, kalkuliere ich dann auch mehr oder weniger variables Budget noch mit ein. Und jetzt dieses Jahr sind wir in Kroatien im Urlaub und haben aber auch viel Selbstverpflegung. Und da sind aber die Supermarkteinkäufe auch günstiger als hier. Aber wie du schon gesagt hast, gehört irgendwie dazu, so diese Kulinarik auch mit zu genießen vor Ort. Und wir werden auf jeden Fall auch mehr essen gehen als hier, wenn wir zu Hause wären. Also ich finde, das ist dann auch ja für mich so eine richtige Urlaubsausgabe.
Ja, das genieße ich auch wirklich sehr und bin auch immer dankbar, dass ich mir das leisten kann. Und selbst wenn dann so ein Gelato ja irgendwie einen Euro mehr kostet, dann möchte ich gerade in der kurzen Zeit im Urlaub mir da nicht die ganz großen Gedanken drum machen. Und wie gesagt, nee, ich habe das, aber die Regel zum Beispiel, die weiche ich gar nicht auf, egal wo ich hinfahre. Die gibt es immer für mich, die 25%. Da freue ich
mich. Egal, wo du hinreist.
Ja. Freue ich mich sonst, wenn's überbleibt. Das ist ja auch so, zum Beispiel, ich überzahle ja auch bei uns immer eher die Stadtwerke, also ein bisschen mehr, als ich müsste. Und freue mich, bin viel entspannter das gesamte Jahr, wenn es irgendeine Erhöhung gibt, weil ich dachte, also, ne? Und ich habe, glaube ich, seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, keine Rückzahlung, also ich musste nie was zurück, also nachzahlen. Ich habe eher Rückzahlung bekommen, so. Oh, ich liebe dieses Gefühl. Also da kann man natürlich jetzt sagen, es reden ja jetzt nicht über Tausende von Euros, ne? Das sind dann halt, ja, aber vielleicht auch im kleineren 100-Bereich, wo ich sage, okay, ich hätte das natürlich auch anlegen können, aber da sage ich meine Rendite, da bin ich sonst so zufrieden, wo ich sage, das schafft mir viel mehr, ja, einfach so Puffer und so ein mega gutes Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, ich habe dann richtig geil gehaushaltet, obwohl ich einfach nur geil budgetiert habe, aber es ist egal. Ich hole mir dann immer mir so einen kleinen Freudensablauf für mich selbst ab. Das finde ich super.
Ja, total. Ja, okay, wenn du das im Urlaub dann auch so hast. Ja, ist ja auch schön, auf jeden Fall. Oder man gibt es dann halt tendenziell auch eher noch aus, wenn man es eh schon einbudgetiert hat.
Das kann auch mal sein, also aber auch nur, wenn mir, also da würde ich sagen, da bin ich jetzt nicht ohne Ende verschwenderisch, da muss es auch so sein, dass ich sage, boah, das sehe ich jetzt so, nur weil ich das Geld noch habe und ich zum Beispiel das Essen nicht so begeisternd finde und auch sonst nicht so ganz viel, würde ich das Geld jetzt dafür nicht ausgeben, nur weil es noch da ist.
Ja.
Ne? Aber wenn noch was da ist und es gibt dann da vielleicht noch das eine bisschen coolere Restaurant oder irgendwie so, ne, oder irgendwie
eine
so
kleine Boutique
Bar oder sowas, dann ist es schon so, wo ich sage, ja, ist doch top, ist doch super, da haben wir Bock drauf, ne, so, wenn alles sagen und dann ist das ja auch etwas, was du als Erinnerung mitnimmst, wovon du dann noch erzählst und so weiter. Das ist dann so investiertes Geld, was so in Erinnerung verpackt wird und dann freue ich mich sehr. Aber wie gesagt, deswegen bin ich da, habe ich da wirklich immer großzügig kalkuliert und bin da auch sehr froh drüber.
Ja, und über das Jahr hinweg. Also ich kenne wirklich eine Person, die während der Urlaubssaison dann irgendwie die restlichen Ausgaben nicht so richtig für sich begleichen können, weil es halt alles aus den laufenden Kosten bezahlt wird. Und das stresst mich dann auch nicht, weil ich das übers Jahr hinweg schon beiseite gelegt habe und in dem Moment ja darauf zugreifen kann und nicht gucken muss, wie ich die zweite und dritte Woche in diesem Monat dann noch einkaufen gehen kann.
Ja.
Werbung. Du hast viel erreicht, stehst mit beiden Beinen im Leben und weißt, was du willst. Aber bei deinen Finanzen fühlst du dich noch unsicher? In unserem neuen Workbook Werde zur Heldin deines Geldes laden wir dich ein, Klarheit über deine finanzielle Situation zu bekommen und die nächsten Schritte Richtung Unabhängigkeit und finanzielle Stärke zu gehen. Mit einfachen Tools, verständlichen Erklärungen und ohne unnötigen Fachjargon. Egal wo du stehst, es ist der perfekte Zeitpunkt, deine Finanzen aktiv zu gestalten. Werde zur Heldin deines Geldes, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende.
Also klar kann man sagen, wenn man 3 Wochen weg ist und nicht zu Hause ist, kann man sagen, das Haushaltsgeld, was man zu Hause ausgegeben hätte für Essen, das nutzt man mit dem Urlaub. Ne? Das finde ich ja auch vollkommen fein, weil man hätte sich zu Hause ja auch verpflegt. Das ist klar, aber es kommen ja, also das bei uns so, ich trinke ja sonst im Daily Life nicht immer jeden Tag irgendwo draus außerhalb einen Kaffee, zum Beispiel so kleine Kosten oder esse hier noch ein Stück Kuchen oder irgendwie so.
Ja, oder mach Ausflüge.
Genau, also, auch das, auch hast du Eintrittsgelder, ne? Irgendwie sowas, ja, das hast du ja nicht. Und deswegen ist es ja automatisch teurer. Also ich finde, man kann das natürlich mit einrechnen, das finde ich auch sehr legitim.
Aber halt nicht nur.
Nicht nur.
Ja.
Genau, total recht, ja.
Naja, deswegen, also zusammenfassend, es gibt irgendwie Urlaubsausgaben in Vorbereitung auch, die irgendwie schon Spaß machen und so richtig darauf einstimmen im Urlaub selbst. Gibt's dann auch irgendwie Momente, ja, wie du gesagt hast, wo man Erinnerungen schafft mit seinem Geld und man das dann auch anders ausgibt als zu Hause, wenn es dann auch wirklich gerechtfertigt ist.
Finde ich auch. Und es macht es uns ja auch ein bisschen leichter, finde ich so. Ne? Ich kann das anders annehmen und genießen und habe dann für mich irgendwie keine Gedanken im Hintergrund, dass ich denke, oh mein Gott, das darf jetzt nicht sein oder ne, so, das ruiniert mir jetzt das und das. Nee, das ist so, das ist Genuss pur.
Deep Dive. Herzlich willkommen, liebe Ute. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Alicia, ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich hier sein kann.
Wir machen direkt mal einen kleinen Crashkurs zu Beginn. Und ich möchte von dir wissen, was sind denn so die Unterschiede zwischen den einzelnen Karten? Also wenn jetzt eine Girokarte, eine Debitcard, Creditcard, was ist was?
Ja, das ist gut zu wissen, die Unterschiede, aber es ist eigentlich ganz einfach zu differenzieren. Letztendlich geht es darum, wann wird das Geld eben vom Konto abgebucht? Mhm. Du hast 2 große Produktgruppen, nämlich die Debitkarten und die Kreditkarten. Und bei der Debitkarte wird das Geld vom Konto direkt abgebucht, wenn ich bezahle. Übrigens, so funktioniert dann auch die Girokarte. Und bei der Kreditkarte ist es so, dass ich zahle. Alle Transaktionen, alle Bezahlvorgänge werden gesammelt und die werden dann zusammen in der Regel am Monatsende abgebucht. Das ist so grob die Unterscheidung zwischen Debit- und Kreditkarten. Die internationalen Debitkarten, so wie unsere von Visa, die sind eben weltweit einsetzbar, online einsetzbar, auch im Smartphone einsetzbar. Und ja, sozusagen alltagstauglich, so dass man gut mit der Debitkarte zurechtkommt.
Und wenn ich jetzt so überlege, der Hauptunterschied zwischen Giro und Debitcard, jetzt rein vom Zahlungsverhalten, merke ich da ja erstmal gar nichts, oder? Wo unterscheiden Sie sich dann im Wesentlichen?
Das ist richtig, aber wie gesagt, das Thema internationale Debitkarte ist wichtig, weil, und hier ist auch der Unterschied zur Girokarte, die internationalen Karten sind eben weltweit einsetzbar, online einsetzbar und auch im Smartphone einsetzbar.
Verstanden. Und bei der Credit Card wird alles gesammelt, wie du gesagt hast, und dann einmal monatlich abgebucht. Welche Kartenart ist denn am meisten im Umlauf und gibt es da auch länderspezifische Unterschiede?
Ich kann hier natürlich nur für Visa sprechen, aber global gesehen gibt es mehr Debitkarten als Kreditkarten. So ungefähr 3,5 Milliarden Debitkarten sehen wir weltweit und 1,6 Milliarden Kreditkarten. In Deutschland, wenn du es ein bisschen mehr länderspezifisch haben möchtest, Alicia, dann werden wir zwar als Kreditkarte wahrgenommen, aber tatsächlich sehen wir ein großes Wachstum auch im Bereich der Debitkarten. Und unsere Partnerbanken geben mittlerweile mehr als 21 Millionen oder haben mehr als 21 Millionen Karten im Markt, im deutschen Markt, ein Wachstum von über 24% im Vergleich zum Vorjahr. Und das zeigt auch, dass die Deutschen eben sehr debitaffin sind. Die mögen es, wenn sie komplett ihre Transaktionen, ihre Bezahlungen auch managen können und wenn die direkt vom Konto abgebucht werden.
Glaubst du, dass die Debitcard dann vielleicht die Girocard irgendwann ganz ablösen könnte?
Das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt natürlich eine freie Auswahl an Produkten für jeden Endverbraucher und letztendlich wird sich immer das attraktivste Leistungspaket durchsetzen.
Wie zahlst du denn deinen Lebensmitteleinkauf?
Ja, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich, aber natürlich immer mit meiner Karte, logischerweise. In der Regel bin ich so ein Online-Shopper, ja. Also ich bestelle auch meine Lebensmitteleinkäufe, die lasse ich mir nach Hause liefern, die bestelle ich online. Und da ist natürlich meine Karte in der App hinterlegt. Aber mir fehlt oft was und dann muss ich spontan nochmal im Supermarkt halt machen. Ich bin ein relativ bequemer Mensch, da nehme ich meistens nur mein Handy mit schnell und bezahle da mit meinem Smartphone im Supermarkt. Aber am allerliebsten bezahle ich mit noch weniger, nämlich nur mit meinem Bezahlring. Also wenn ich mal hier schnell im Büro auf einen Kaffee nach unten gehe, dann nehme ich gar nichts mit und benutze nur meinen Bezahlring.
Das ist schon alles an der Frau direkt.
Ja, ganz genau. Ist übrigens auch sehr praktisch, wenn du auf einem Markt bist oder am Strand etc. Es funktioniert fantastisch. Bin da auch completely addicted, wie man so schön sagt. Ich liebe diese Möglichkeit mit dem Ring. Werde dann auch sehr oft darauf angesprochen und hoffe sehr, dass sich das noch mehr durchsetzt. Der Ring funktioniert übrigens, das ist vielleicht ganz spannend, wie eine Kontaktloskarte. Da in dem Ring selbst ist so ein Mini-NFC-Chip und eine kleine Antenne im Prinzip das Gleiche, was du auch auf einer Karte hast oder im Handy. Und insofern habe ich das gleiche Bezahlerlebnis wie mit einer Karte.
Und bei den Wearables ist dann immer deine Debitcard hinterlegt, nehme ich an.
Lass mich mal gerade überlegen. In dem Fall ist in der Tat, ich kann alles hinterlegen, was ich habe an Karten. Ich kann Debit- und Kreditkarten hinterlegen. In dem Fall ist in der Tat eine Debitkarte hinterlegt, ja.
Jetzt sind wir Deutschen ja vielleicht noch nicht alle so wearable-affin oder online-affin, wie du es bist. Und ich würde noch schätzen, dass das Bargeld auch noch das beliebteste Zahlungsmittel ist, oder? Hast du da ein Ranking für uns, was die Zahlungsmittel angeht?
Ja, du hast recht, Bargeld spielt immer noch eine große Rolle, aber es verändert sich. Wir haben, und das ist wirklich ganz neu, gestern ist die neueste Bundesbankstudie veröffentlicht worden, wo man sieht, dass 55% der Einkäufe heute bereits schon bargeldlos bezahlt werden. Und wenn ich die Studie davor nochmal zitieren darf, dann war da auch schon festgehalten, dass 44% der Befragten am liebsten unbar bezahlen. Ja, also man sieht eindeutig die Entwicklung. Wir selbst erstellen regelmäßig einen Payment Monitor, wo wir uns Bezahlverhalten im Detail anschauen. Und da haben wir dieses Ranking, von dem du gerade sprichst oder nach dem du gefragt hast. Und da ist 2025 das erste Mal Folgendes passiert. Da hat nämlich die Debitkartenzahlung das Bargeld überholt. 38% der Befragten haben Debit genannt als bevorzugtes Zahlungsmittel, gefolgt vom Bargeld mit 27%. Und dann kam auch schon gleich das Smartphone mit 23%. Also man sieht, das ist eine Entwicklung, aber das ist nicht ein Trend oder sowas, sondern es ist wirklich eine strukturelle Veränderung, die wir einfach beobachten seit einiger Zeit. Bargeld wird es aber immer noch geben und gibt's noch, aber eher so für den Notfall. Das wird auch eben in den Studien immer sehr schön beschrieben. Und es gibt ja diesen Ausdruck Notgroschen, ja, der ist ein bisschen älter, aber das trifft's eigentlich ganz gut. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass das wirklich inzwischen in der Visa Payment Monitor Befragung wurde als letztes genannt 50 Euro, die man nur noch im Portemonnaie hat. Das war mal über 100, also ist auf 50 Euro zurückgegangen. Das fand ich ganz interessant. Und was ich auch spannend finde zu erwähnen, dass es inzwischen auch wirklich Menschen gibt, die nicht mehr in Geschäfte gehen, wenn sie wissen, dass da nicht mit Karte bezahlt werden kann. Mache ich übrigens auch, ja, aber ich dachte immer, das ist so, wenn du in dem Umfeld arbeitest, sehr speziell. Aber nein, ist es nicht. Jeder Fünfte mittlerweile geht nicht mehr in Geschäfte, wenn keine Karte akzeptiert wird.
Ja, spannend, so. was da noch alles kommt.
Info.
Also ich finde es total spannend und wir gucken ja auch später noch mal ein bisschen genauer auf den Zahlungsverkehr und welche Trends es aber ja dann vielleicht auch noch gibt und wie sich die Technologie vor allem weiterentwickelt. Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Deep Dive in Richtung Kreditkarte, weil bisher, finde ich, hat man vor allem die Debitkarte ja als sehr easy wahrgenommen und passt gut in unseren Alltag. Und wenn sie dann auch online und vor allem ja auch über Deutschland hinaus gut verwendet werden kann, spricht ja eigentlich schon mal nichts dagegen. Braucht man jetzt also eine Kreditkarte? Und was sind da die wichtigsten Vor- und Nachteile, wann oder wie man sie dann wirklich einsetzen kann?
Da gibt es nicht so ein richtiges Ja oder Nein. Du hast es ja richtig beschrieben. Im Alltag kommt man mit der Debitkarte prima zurecht. Aber das hängt sehr stark so von deinen eigenen persönlichen Bedürfnissen ab, wie du gerne bezahlst und auch was du bezahlst. Die Kreditkarte gibt dir natürlich ein bisschen mehr finanzielle Flexibilität für größere Ausgaben oder auch beim Reisen. Kreditkarten haben sehr oft Versicherungsleistungen, Zusatzleistungen, die sie noch anbieten. Es gibt Bonusprogramme, die an Kreditkarten hängen. Wenn ich großer Freund eines Bonusprogramms bin, ist es ja klar, dass ich dann die Kreditkarte auch noch nutze oder auch in Ergänzung nutze, wenn ich gerne reise. Also das ist sehr persönlich und individuell abhängig, ob ich eine Kreditkarte noch ergänzend haben möchte. Und es macht durchaus Sinn, wenn es meinen Bedürfnissen entspricht, dann eben entsprechend noch eine Kreditkarte dazu zu nehmen.
Jetzt sind wir bei den Finanzheldinnen natürlich sowohl auf die Chancen gepolt als auch auf Risiken und wollen natürlich auch wissen, okay, was kann vielleicht auch dabei schiefgehen? Und wenn man sich jetzt auch die Studienlage anschaut und vor allem bei der jüngeren Generation wird das Thema Kreditkartenschulden irgendwie auch immer präsenter, weil es einfach so einfach auch ist, damit zu bezahlen und sie überall einzusetzen. Bei einem monatlichen Abbuchungstermin besteht da eben die Gefahr, dass die Kreditkarte ja mehr ermöglicht, also man kann mehr Geld ausgeben, als Budget vorhanden ist. Was macht Visa, um das einzugrenzen?
Ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten, weil letztendlich die Kreditkarte ja immer nur ein bestimmtes Limit zur Verfügung stellt. Ich kann ja nicht unendlich einkaufen, wenn ich eine Kreditkarte bekomme. Das gibt ein bestimmtes Limit, den sogenannten Verfügungsrahmen, der wird von der Bank auch festgelegt und der lehnt sich sehr eng an das persönliche Finanzprofil an. Also sollte idealerweise auch abgestimmt sein, natürlich auf das, was machbar ist, ja, in puncto Finanzierung für denjenigen, der die Karte nutzt. Und ich kann auch nicht mehr ausgeben, als der Verfügungsrahmen zulässt. Also wir haben gerade eine Studie gemacht mit der ING DiBa und da haben wir gesehen, dass sogar die Jugend oder dass gerade die Jugend sehr bewusst auch umgeht mit diesen Verschuldungsentscheidungen. Die sind eigentlich immer ausgelöst durch große oder besondere Anlässe. Also es wird nicht einfach nur so konsumiert. Also wir haben eher den Eindruck und wir sehen das auch nicht wirklich, dass auf einer Kreditkarte irgendwie eine höhere Verschuldung stattfindet. Und unser Ansinnen ist es natürlich nicht, jetzt den Überkonsum anzuheizen, sondern unser Ansinnen ist es, als Kartenanbieter Zahlungen einfach immer sicher und transparent zu machen und ja, ein vertrauensvolles Zahlungsinstrument zur Verfügung zu stellen.
Viele besitzen ja vielleicht auch mehrere Kreditkarten von verschiedenen Banken. Wie sinnvoll oder auch risikovoll schätzt du das ein?
Auch ein gutes Thema, mehrere Kreditkarten. Ja, wie gesagt, wenn ich halt nun mal gerne an dem Bonusprogramm teilnehme und wenn ich auf der anderen Seite eben andere Leistungen von einer anderen Kreditkarte für mich auch regelmäßig nutze, weil ich viel reise, weil ich viel unterwegs bin oder was auch immer. Es gibt unterschiedlichste Motivationen, warum ich diese mehreren Kreditkarten habe. Dann warum nicht, spricht nichts dagegen. Aber was halt super wichtig ist, und da ist man natürlich schon auch als Verbraucher und als Kartennutzer in der Verpflichtung, ich muss natürlich den Überblick behalten, das ist ganz klar. Ja, also da muss ich mich schon auch selbst disziplinieren oder mit auseinandersetzen.
Jetzt nehmen wir mal an, ich habe noch keine Kreditkarte. Und ich möchte mir aber eine aussuchen. Nach welchen Kriterien kann ich da eine Entscheidung für mich treffen? Wie finde ich die beste Kreditkarte für mich?
Also da ist es so, dass du natürlich erstmal dir überlegst, wofür du die haben möchtest primär. Und dann nach den Kriterien kann man dann natürlich schön suchen. Auf Portalen gibt's da die Möglichkeit. Man sollte die Kreditkarten dann einfach auch vergleichen im Punkto Gebührenstrukturen, Leistungen, die angeboten werden. Vielleicht möchtest du ja auch ein besonderes Design haben. Es gibt die unterschiedlichsten Beweggründe für oder gegen Kreditkartenprodukt. Also es gibt eine Vielzahl und es gibt nicht die eine beste, sondern das musst du einfach für dich ein bisschen recherchieren. Genauso wie man für sich recherchiert, welches Auto man vielleicht fahren möchte etc. Da macht es Sinn, sich diese Informationen eben entsprechend einzuholen. Was wichtig ist, ist, egal welche Karte du nimmst, die funktioniert letztendlich immer gleich und überall. Also da wird nicht unterschieden an den Akzeptanzstellen, welche Karte du in der Hand hast. Es wird übrigens auch nicht unterschieden, ob Debit oder Credit.
Okay, und jetzt vielleicht auch nochmal aus dieser Schutzperspektive und im Vergleich von der Kredit- zu Debitkarte dann vielleicht auch, welchen Schutz habe ich als Verbraucherin durch eine Kreditkarte?
Also grundsätzlich ist man gut geschützt, bei Verlust natürlich sofort sperren und melden, logischerweise, das muss ich jetzt hier immer natürlich an der Stelle sagen, aber wenn unverschuldet Missbrauch getrieben wird mit der Karte oder den Zahlungsdaten, gibt's bei uns so eine sogenannte Zero-Liability-Regel, heißt die. Da bist du geschützt und kannst eben nicht haftbar gemacht werden. Und was eben auch passieren kann, ist, wenn zum Beispiel Ware nicht geliefert wird, bei einem Online-Händler und sowas, da gibt's auch ein großes Chargeback-Regelwerk, was man anstoßen kann. Das heißt, ich gehe erstmal natürlich zu dem Händler und bringe mich da ein mit dem, was da nicht geliefert wurde und versuche da eine Einigung zu erzielen. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich zu meiner Bank, die mir die Karte herausgegeben hat. Und die nutzt dann wiederum diese Chargeback-Mechanismen und setzt sich mit der Händlerbank in Verbindung und versucht da auch eben entsprechend eine Einigung zu erzielen. Also grob beschrieben. Aber ich bin in der Regel sehr, sehr gut geschützt.
Okay. Und jetzt hast du eingangs schon gesagt, dass wenn eine Kreditkarte rausgegeben wird, die Bank ja auch den Verfügungsrahmen einstellt, beziehungsweise man kann ja auch da selbst mitwirken und den Verfügungsrahmen einstellen lassen. Bei jeder Kreditkartenbeantragung wird ja dann auch meine Bonität geprüft, richtig? Ja. Wie wirkt sich dann vielleicht auch die Kreditkartennutzung oder die Anzahl der Kreditkarten auf meine Bonität aus?
Also das ist ganz wichtig, was du eben nochmal nachgefragt hast, die Nutzung, ja. Es geht nicht darum, dass eine Kreditkarte an für sich das Problem ist. Die Karte an für sich hat keine Auswirkung auf deine Bonität. Der reine Besitz einer Karte oder auch mehrerer Karten hat erstmal keine Auswirkung. Komplett entscheidend, vollkommen entscheidend ist, wie du die Karte nutzt. Du musst eben pünktlich deine Rechnung, deine Abrechnungen begleiten. Übrigens wie bei jeder anderen Rechnung auch, ne? Das ist nicht unterschiedlich. Und wenn ich pünktlich zurückzahle und wenn ich ein langes, gutes Nutzungsprofil über Jahre habe, kann das vielleicht sogar positiv einzahlen in das Thema Bonität, weil ich einfach diesen verantwortungsvollen Umgang, das ist eben das, was immer versucht wird zu bewerten, dieser verantwortungsvolle Umgang insgesamt mit der Karte, das ist eben das Entscheidende, aber nicht der Besitz. Also das Verhalten ist das Entscheidende.
Ja, sehr gut, dass du da auch noch auf den Unterschied hingewiesen hast. Und jetzt habe ich noch eine Community-Frage mitgebracht. Gerade wenn man die Kreditkarte viel im Ausland benutzt und für Reisen, für den Urlaub, in welcher Währung sollte man zahlen? Hast du da eine Orientierung?
Ja, so eine Faustregel gibt's schon, also in Landeswährung zu zahlen. Relativ schlicht. Weil in der Regel ist es so, dass der Wechselkurs der eigenen Bank oft besser ist als der des Terminals oder des Händlers am Ort. Es gibt manchmal Situationen, da will ich unbedingt wissen, ja, was der Betrag in Euro macht. Dann, ja, wenn ich das mache, muss ich mir nur dessen bewusst sein, dass das vielleicht ein Tacken teurer sein kann. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, über die Faustregel hinaus, ist, dass man sich mit dem Preis- und Leistungsverhältnis oder den Konditionen und Gebühren vertraut macht. Was bedeutet das, wenn ich meine Karte im Ausland einsetze? Was hat die Bank da hinterlegt? Und das finde ich immer unter den Stichwörtern, vielleicht ist es ganz hilfreich, weil du sagst, das ist eine Community-Frage, das finde ich immer unter dem Stichwort Auslandseinsatzentgelt oder Fremdwährungsgebühr. Und da kann ich mich informieren, ja, wie die Bank mit den Gebühren da umgeht.
Also ist individuell, da muss jeder mal bei sich genau gucken. Und apropos Gebühren, magst du da auch mal einen Überblick geben, welche Gebühren wir als Endverbraucherin zahlen? Wie setzen die sich zusammen? Wer bekommt was jetzt? Also Kreditkartenbetreiber, die Bank, ausländische Institute, wer ist da alles irgendwie mit beteiligt?
Also das Gute ist, erstmal die Nachricht ist, beim Bezahlen entstehen in der Regel keine zusätzlichen Kosten. Ja, also wenn du mit deiner Karte irgendwo zahlst, bezahlst du einfach und da entstehen keine Kosten für dich. Natürlich verursacht jede Bezahlung für den Händler Kosten. Auch Bargeld verursacht übrigens Kosten für Transport, Zählen, Absicherung etc. Aber wichtig zu wissen für alle ist, dass eine Kartenzahlung ein ganz klar und durchstrukturierter Prozess ist. Da sind sehr viele Parteien beteiligt. Da gibt's nicht die eine Gebühr. Es gibt viele Parteien, die Bank des Händlers, die kartenausgebende Bank, die Zahlungsnetzwerke, die alle dazu beitragen, dass dieses Bezahlen stattfindet, dass es sicher stattfindet, schnell stattfindet und das ist komplett durchgeregelt. Und um dir mal ganz kurz so eine grobe Einschätzung zu geben, das ist ja auch immer spannend, wenn du, was weiß ich, ein Shirt kaufst für 40 Euro, dann entstehen bei dem Händler minimale Kosten von wenigen Cents. Ja, also nur, dass man mal so einen Blick für die Relation bekommt. Aber mir ist es wichtig, dass hängen bleibt, dass, wenn ich bezahle, keine Kosten entstehen.
Nur die Kreditkarte selbst kann monatlich natürlich auch Geld kosten.
Genau, aber das ist jetzt unabhängig von dem Bezahlvorgang. Ja. Die kann, aber das ist, sagst du auch vollkommen richtig, die kann, die muss nicht. Und du hattest ja vorhin auch mal gefragt nach den Selektionskriterien, wonach suche ich mir eine Kreditkarte aus. Da ist natürlich ein Entscheidungskriterium kann auch die monatlichen Gebühren sein. Ja, da gibt's unterschiedlichste Varianten. Von null bis monatlich, ein Euro bis hin zu einer jährlichen Kartengebühr etc. Aber nochmals wichtig, wenn ich bezahle, kostet mich das als Kartennutzer erstmal nichts.
Jetzt ist für viele Deutsche das Wort Kredit erstmal negativ behaftet. Und im Wort Kreditkarte steckt ja auch das Wort Kredit. Und jetzt vor allem im Vergleich zu den USA meine ich, dass die Kreditkarte bei den Deutschen ja nicht so häufig eingesetzt wird und vielleicht da auch einfach so diese Sozialisierung oder die Verbindung mit dem Wort noch so ein bisschen hemmt, die Kreditkarte auch genauso zu nutzen. Wie schaust du auf das Zahlungsverhalten der Deutschen jetzt vor allem vielleicht im Vergleich zu Amerika?
Ja, also auch hier müssen wir das ein bisschen differenzierter betrachten. Die Situationen sind leicht unterschiedlich. Deutschland ist vollkommen richtig kulturell da ein bisschen sensibler. Die haben gern die Ausgaben im Blick. Wir haben ja vorhin schon auch drüber gesprochen, dass Debitkarten immer mehr Zuspruch haben, dass sie enorm wachsen. Ich hatte 24% Wachstum erwähnt. Aber interessanterweise sehen wir auch in den USA eine hohe Nutzung der Debitkarte. Wir haben 1 Milliarde Debitkarten im amerikanischen Markt und 500 Millionen Kreditkarten. Aus Visa-Sicht gesprochen. Also auch da wird die Debitkarte sehr häufig verwendet. Aber was in USA so ein bisschen anders ist, ist, die haben natürlich nicht so ein Disposystem, Dispositionskredit wie bei uns. Also das heißt, wenn ich mal im Monat, was weiß ich, das fällt mir da ein, wir sind jetzt im Sommer, aber wenn ich Winterreifen brauche, also eine größere Ausgabe habe, unvorhergesehen, dann kann mir eine finanzielle Flexibilität über eine Kreditkarte natürlich helfen, wenn ich nicht diesen Verfügungsrahmen habe bei der Bank. In USA gibt's Overdrafts, die gehen in die Richtung, aber die sind sehr viel teurer. Das sind fast wie so Mini-Kredite, die ich da aufnehmen muss. Und da ist eben eine Kreditkarte sehr viel einfacher in der Handhabung. Aber was man auch wissen sollte, und das ist auch sehr speziell für die USA, ist dieses Thema Bonusprogramme. Die amerikanischen Karteninhaber nutzen wahnsinnig gerne Bonus- und Prämienprogramme. Und wenn es ein Selektionskriterium gibt in USA für bestimmte Karten, dann in der Regel, und das zeigen auch Studien, also das ist, das wird immer wieder nachgefragt, dann entscheidet man sich ganz bewusst für ganz spezielle Prämienprogramme auf Kreditkarten, was natürlich dann die Nachfrage auch nochmal erhöht.
Ja, spannender Hinweis auf jeden Fall auch mit dem Dispositionskredit. Da haben Svetlana und ich auch letztens in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Und ja, wie natürlich dann auch das Land kulturell geprägt ist, hat es auch Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr. Super. Dann haben wir einen sehr guten Deep Dive jetzt, glaube ich, hier zum Thema Kreditkarte gemacht. Und wir nehmen einfach mal mit, die Debitcard, glaube ich, habe ich jetzt hier rausgehört, ist auf dem Vormarsch und generell das Zahlungsverhalten verändert sich. Und da gucken wir auch gleich nochmal im Anschluss nochmal genauer mit rein. Und apropos Kreditkarte, da kommt es eben drauf an, wann man sie für sich nutzen möchte, welche Kriterien dafür einen wichtig sind. Wir haben hier ein paar aufgezählt und wichtig ist aber an der Stelle eben auch nicht den Überblick verlieren und seine Finanzen genau im Blick behalten. Ute, wir hören uns in einer nächsten Folge und schauen auf den Zahlungsverkehr und vor allem die Entwicklung. Vielen Dank an der Stelle schon mal und wir hören uns später wieder.
Ja, super, sehr gerne.
Community Corner.
Unsere heutige Frage aus der Community lautet: Welche Auswirkungen hat die Leitzinserhöhung auf Immobilienkredite?
Ah, okay, ja, schön. Wir hören das ja immer wieder, wenn die EZB irgendwie was macht oder auch nicht, ne, gibt es Veränderungen. Und aktuell kann man aber sagen, für Immobilienkredite liegt so durchschnittlich für eine 10 Jahre Festlaufzeit sozusagen, liegen die so bei 4%, ja, per anno. Das ist das, womit man für sich so rechnen muss. An sich kann man auch dazu einmal sagen, die EZB, also die Europäische Zentralbank, die bestimmt ja diesen Leitzins und der sagt ja, zu welchen Konditionen sich Banken bei der EZB Geld leihen können oder eben auch ihr Geld dort anlegen können. Und je niedriger der Leitzins ist, umso günstiger können ja eben auch Banken sich dort Geld leihen und auch dort Geld erhalten. Und je höher da ist sozusagen, umso mehr müssen sie bezahlen und so mehr bekommen sie aber auch. Das bedeutet für uns als Verbraucher halt oft, dass wenn ein Leitzins gesenkt wird, dann werden zum Beispiel Kredite günstiger. Ja, also es soll ja so ein bisschen die Konjunktur dann angekurbelt werden, dass ein bisschen mehr investiert wird. Aber in dem Fall sinken jedenfalls auch die Sparzinsen. Also das muss man sich auch immer so ein bisschen näher sagen. Es gibt immer eben zwei Seiten, die das sozusagen bedingen. Und jetzt hatten wir ja eine Erhöhung. Also der Leitzins lag vorher bei 2,15% und dann gab es eben sagt man immer so 25 Basispunkte, also gingen wir auf 2,4% hoch. Das bedeutet eben für uns, dass wir in der Hoffnung als Sparerinnen für unseren Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto vielleicht auch ein bisschen mehr Zinsen sehen. Wir hoffen sehr, dass die Banken das nicht nur in die Richtung der Kredite weitergeben. Dagegen bedeutet das schon aber auch, wenn man jetzt vielleicht eine neue Immobilienfinanzierung abschließt, ja, dann kann die eine kleine Idee teurer werden. Habe ich dagegen aber schon eine Immobilienfinanzierung, die eine Festlaufzeit hat, mit einem vereinbarten Zinssatz bleibt die davon unberührt. Also ne, dafür ist es sozusagen für meine Laufzeit festgeschrieben. Habe ich dagegen irgendwie noch einen kleinen variablen Anteil bei meiner Immobilienfinanzierung, kann das hier zu einer Anpassung kommen. Also hier muss man für sich immer ein bisschen gucken. Also hoffen wir mal jetzt, dass wir als Sparerin halt eine kleine Mühe mehr auf unseren Tagesgeldkonten bekommen. Und wie gesagt, bei den Immobilienkrediten liegen wir so bei 4% aktuell.
Das war's schon wieder. Hinterlasst gerne eine Bewertung, teile Gedanken oder Fragen in den Kommentaren und sprich über Geld. Tschüss, bis zum nächsten Mal.